Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Das Erschleichen von Leistungen im persönlichen Nahverkehr. Fast. Hallo und herzlich willkommen bei der Rechtsbelehrung, Folge 132, die vorletzte oder letzte, müssen wir mal sehen, im Jahr 2024. Und wir machen uns heute ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk, das ich, wenn ich mich richtig erinnere, der beste Podcast-Kompagnon der Welt gewünscht hat, nämlich Dr. Thomas Schwenke. Hallo und guten Tag.
Hallo, lieber Herr Richter, hallo, liebe Zuhörerin, hallo, liebe Zuhörer. Ja, ich habe das mitbekommen, dass es da Überlegungen gibt, dass man das Strafrecht etwas anpassen oder mildern sollte. Und ich muss an einen Punkt ansetzen, an dem ich weiterdenken wollte und das vor über 20 Jahren vergessen habe. Ich muss das kurz erläutern. Okay. Bevor man ein Volljurist wird, also seine juristische Ausbildung abgeschlossen hat, kommt man in ein Referendariat, in dessen Rahmen man üben soll oder kennenlernen soll, was es so für Gebiete gibt. Und da kommt man auch in die Staatsanwaltschaft und da macht man auch Sitzungsvertretung. Das heißt, man ist sozusagen als Staatsanwaltvertreter vor Gericht. Und das habe ich auch beim Jugendgericht gemacht. Und da gab es einen Fall und da habe ich einer Frau begangen. Denn normalerweise ist es so, dein Staatsanwalt, dem du zugeordnet bist, der gibt dir Akten und sagt, wie er sich vorstellt, wie die Fälle abgehandelt werden sollen. Und da war auch ein Fall, bei dem ging es um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und er hat da eine Strafe beantragt und ich habe das nicht eingesehen und ich habe auch Freispruch plädiert, obwohl ich der Vertreter der Staatsanwaltschaft war, also von der völlig falschen Seite aus, aber es war halt ein junges Mädchen damals und sie schien verwirrt, sie hat auch sonst Probleme im Leben und ich habe es nicht eingesehen, dass sie vorsätzlich schwarz gefahren ist in dem Moment und habe ich auch Freispruch plädiert.
Stopp, du hast gerade fahren ohne Fahrerlaubnis.
Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ich versuche ja nicht Schwarzfahren zu sagen, sondern
Fahren ohne Fahrschein meinst du?
Fahren ohne Fahrschein, genau, genau. Also auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn. Ich hätte eine Strafe beantragen sollen vor Gericht und ich habe einen Freispruch beantragt. Sie ist dann auch bestraft worden, weil der Richter sich nicht an mich gehalten hat und auch nicht an den Strafverteidiger. Und mein Staatsanwalt war darüber nicht besonders erfreut. Und wir haben ein kurzes Gespräch darüber gehabt, wie das jetzt im Strafrecht ist und dass man verpflichtet ist, solche Fälle zu verfolgen. Und dann hatten wir so ein Gesinnungsgespräch und er sagte mir, ich soll darüber nachdenken. Und dann sind Dinge dazwischen gekommen, ich kam nicht dazu und jetzt ist der Zeitpunkt, über 20 Jahre später, ich denke weiter nach. Vielleicht hört er ja zu und wird froh sein, dass ich seiner Verpflichtung nachgekommen bin. So, das ist die kurze Zusammenfassung des Anlasses, okay. Aber ich denke, es gibt noch viele gesellschaftliche Überlegungen, die wichtiger sind als das, was ich vorhabe.
Also wir machen heute zwei Sachen. Wir arbeiten ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz aus und wir arbeiten ein Trauma auf, das Thomas sich in der Referendariatszeit zugezogen hat. Und dazu begrüßen wir Hanna Voß. Hallo und guten Tag.
Guten Tag.
Du bist Rechtsanwältin bei KM8 RechtsanwältInnen und leitest das Legal Team und deswegen bist du, glaube ich, vor allen Dingen hier von Frag den Staat und damit bist du auch beim Freiheitsfonds. Du machst strategische Prozessführung. Ich will später vielleicht nochmal fragen, ob das eine Rolle spielt und was das eigentlich ist und betreust Kampagnen und Recherchearbeit aus rechtlicher Perspektive. Mit anderen Worten, du bist im Bilde. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
So, und wir wollen, und,
ja? Genau, vielleicht eine Mini-Korrektur. Ich bin bei Frag den Staat und daneben im Verein Offene Tore e.V. im Vorstand. Das ist der Freiheitsfonds sozusagen. Es gibt da ganz viele personelle Überschneidungen, aber es ist ein eigenes Konstrukt.
Es ist tatsächlich so, wenn man sich anguckt, wer ist denn alles beim Freiheitsfonds dabei und was das ist, klären wir auch gleich noch. Dann sieht man sehr bekannte Gesichter, wenn man Frag den Staat kennt und da war ich irgendwie davon ausgegangen. Das wird schon zusammen. Okay, also das ist alles extra. Das machen wir aber später, weil erstmal wollen wir tatsächlich, wie es die Art und Weise der Rechtsbelehrung ist, darüber sprechen, was das Fahren ohne Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr juristisch eigentlich bedeutet. So, und Thomas hat es gerade schon gesagt, wir wollen nicht Schwarzfahren sagen, obwohl das noch ein total landläufiger Begriff ist. Und dabei geht es um Inklusion und Antirassismus, weil der Begriff selbst hat zwar keine rassistische Geschichte, aber die Sprache ändert sich halt gerade dahingehend, dass man diese Konnotation schwarz gleich negativ vermeiden möchte. Und deswegen, und das machen übrigens auch viele Verkehrsbetriebe mittlerweile, heißt das halt mittlerweile einfach fahren ohne Fahrschein, was es ja ist. Und es klingt dann schon auch, finde ich, viel deutscher nach Ordnungswidrigkeit und Bürokratie. Man hat nicht den ordentlichen Schein dabei. Genau, und jetzt würde ich das aber gerne mal verstehen, was das eigentlich ist. Und die, warum wir drüber reden, ist halt dieses, vielleicht kann man es doch schon sagen, es gibt halt Menschen, die landen wegen des Fahren ohne Fahrscheins im Gefängnis. Und der Freiheitsfonds ist eben ein Zusammenschluss von Leuten, die Spenden einsammeln und mit diesen Spenden dann diese Leute freikaufen. Also sagen, nee, wir finden das nicht gut. Und um das zu verstehen, müssen wir aber ganz am Anfang anfangen, nämlich erstmal verstehen, wie kann das denn überhaupt passieren? Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, was Fahren ohne Fahrschein eigentlich juristisch gesehen ist, weil, also mir zumindest ist es so gegangen, beim auch nur anfangen drüber nachzudenken, fand ich das dann irgendwie schnell komisch, weil ich jetzt, also aus meiner Laiensicht ist das wahrscheinlich, obwohl, ja, stimmt es auch, es ist sowas Ähnliches wie Diebstahl, ich weiß es nicht, ich fange einfach an zu fragen. Fahren ohne Fahrschein, was ist das? Was ist das? Was ist das juristisch gesehen?
Genau, juristisch gesehen ist es erstmal der Paragraph 265a im Strafgesetzbuch und der Gesetzgeber spricht von Erschleichen von Leistungen und das sind dann ja verschiedene Arten von Leistungen, die man erschleichen kann. Da kann es auch um Automaten gehen oder um Telekommunikationsnetze, aber beim Fahren ohne Fahrschein geht es um die dritte Variante da und das ist dann das Erschleichen von Beförderungen und diesen Paragraphen gibt es seit 1935 und der ist damals eben unter den Nazis ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden, um vermeintliche Strafbarkeitslücken zu schließen, weil es eben vorher schon Betrugstatbestände gab. Aber da ist dann die Voraussetzung unter anderem, dass man einen Irrtum hervorruft, also dass man jemanden, eine Person täuscht und die sich dann irrt und daraufhin etwas macht. Und genau, dann gab es eben damals, ich meine, das geht zurück auf einen Fall, wo es um einen Münzfernsprecher ging, wo dann Pfennigstücke oder es waren, glaube ich, ein oder zwei Pfennige, die irgendwie so flach geklopft wurden, damit die eher einem 10-Pfennig-Stück glichen und die sind dann da eben ja benutzt worden, um länger telefonieren zu können oder wie auch immer. Und diese vermeintliche, also da gab es dann eine Entscheidung, die gesagt hat, das können wir unter keinen bekannten Straftatbestand fassen und daraufhin ist dann eben dieses Erschleichen von Leistungen als neuer Straftatbestand entstanden.
Genau, also sind wir erstmal beim Erschleichen nur und das, wie muss ich mir das vorstellen, ist das so eine Art immaterieller Diebstahl? Also ich klaue keine Sache, aber ich erschleiche mir halt sozusagen
etwas. Für mich klingt das ja nach Betrug. Ich erschleiche, ich tue so, als ob ich irgendetwas kann, wozu ich fähig bin und bekomme daraus einen Vermögensvorteil.
Genau, also es ist eher, würde ich auch sagen, eher angelehnt an den Betrug, aber bei diesem Begriff des Erschleichens sind wir eigentlich auch schon ja bei einem Hauptproblem oder Hauptstreitpunkt und das suggeriert ja eigentlich, ich erschleiche mir etwas, würde man ja erstmal denken, man macht was heimlich, schleicht sich irgendwo rein, klettert irgendwo drüber oder ja, umgeht jedenfalls irgendeine Form von Sperre, um dann etwas zu erreichen. Mhm. Und so ist es ja aber beim Fahren ohne Fahrschein nicht. Also letztlich ist es ja eigentlich so, sofern keine Personen kommen, die die Fahrgäste kontrollieren, macht ja die Person, die ohne Ticket fährt, macht letztlich genau dasselbe wie alle anderen auch, die im Waggon fahren. Und das ist eben auch ein Kernunterschied im Vergleich zu den anderen Vermögensdelikten. Also sei es bei Diebstahl, da würde man ja heimlich irgendwie was wegnehmen oder da eben so ein Gewahrsam brechen, sagt man im Juristendeutsch. Und beim Betrug täuscht man eben aktiv jemanden. Und beim Fahren ohne Fahrschein ist es so, nach der aktuellen Rechtsprechung jedenfalls, reicht es, das ist dann, glaube ich, immer die Formulierung, man umgibt sich mit dem Anschein des Ordnungsgemäßen. Und das soll dann schon sozusagen das Erschleichen sein. Und die KritikerInnen gibt es in der Literatur auch.
Nicht so schnell. Ich versuche sozusagen jetzt schon Vergleiche zu finden, um es besser zu verstehen. Und dann dachte ich jetzt als erstes, aha, okay, das vielleicht lässt sich das mit einem Restaurant vergleichen. Ne? Also da setze ich mich rein, esse was, mache was, was alle anderen da auch machen und dann bezahle ich nicht. Und dann denke ich so, ja, aber das ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil dann nehme ich ja tatsächlich was weg. So, das ist dann in mir einverleibt. Vielleicht keine, dann dachte ich so, Theater ist vielleicht ein guter Vergleich oder Kino. Da setze ich mich rein und sozusagen nehme eine Leistung wahr, die immateriell ist und die eigentlich Geld kosten soll, aber zahle nichts für. Ist das ein Vergleich? Ist das dasselbe?
Ja, ich würde sagen, da ist wiederum der Unterschied, dass in der Regel beim Theater und Kino steht ja eine Person vorne, der zeigt man sein Ticket. Und dann geht man rein. Und das hieße, um jetzt sozusagen dort reinzukommen, ohne dass man ein gültiges Ticket gekauft hat, müsste ich da tatsächlich irgendwie rumschleichen wahrscheinlich, ne? Oder mindestens, also wenn ich ganz großes Glück habe, könnte ich vielleicht auch einfach vorbeigehen, aber das würde nicht die Regel sein, ne? Es gibt irgendeine Form von Mechanismus, die verhindern soll, dass Personen unberechtigt ins Theater gehen, eben die Person, die da auf die Tickets nochmal guckt und die Leute reinlässt. Und das ist auch ein Stück weit, würde man ja auch erwarten bei Veranstaltern, dass die selber darauf gucken, haben die Leute bezahlt, die hier meine Leistung wahrnehmen oder mein Theaterstück gucken oder den Kinofilm schauen, den wir hier zeigen. Und das ist so ein entscheidender Unterschied zu den, insbesondere dem Fahren in der U- oder S-Bahn.
Dort
steigt man eben einfach ein.
Genau, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe eine Frage gestellt und du hast eine andere beantwortet. Nämlich, meine Frage war erstmal sozusagen nur, ähnelt sich das in dem, was mir zugutekommt? Also es ist ein immaterielles Gut, es entsteht sozusagen niemandem ein direkter Schaden und ich habe halt sozusagen was mitgenommen, für das ich eigentlich bezahlen soll. Von dem, was du jetzt gesagt hast, entnehme ich jetzt aber, dass beim Fahren ohne Fahrschein in der juristischen Bewertung unter Umständen eine ganz wichtige Rolle spielt, ob es eine Einlasskontrolle gibt. Also es gibt ja, ich kenne das zum Beispiel aus Spanien, da kommt man nur in den öffentlichen Nahverkehr, wenn man so eine Tore durchschreitet, wo man irgendeine Art Fahrausweis vorzeigt oder einscannt. Sozusagen, ist das die Entsprechung dann?
Genau, also es gibt eben verschiedene Stimmen aus der Literatur, die das fordern, dass das eben so bewertet werden müsste, dass man sich nur dann strafbar macht, wenn man auch so ein Hindernis überwindet. Aber nach der Rechtsprechung, die sagt, es reicht eben, ich steige ein und tue so, als wäre nichts und damit habe ich mich schon strafbar gemacht. Und ansonsten, genau, hast du natürlich völlig recht, das ist vergleichbar vielleicht mit einem Film oder einem Theater, wo man ja auch sagen würde, dass wird ohnehin gezeigt, unabhängig davon, ob ich jetzt ohne Ticket da auch drin sitze oder nicht. Also das ist auf jeden Fall vergleichbar, weil ja die Bahnen fahren eben auch einfach so. Und da, genau, wäre die Situation dann insofern vergleichbar mit einem Kinofilm oder Theaterstück.
Also die Strafbarkeitslücke, die man damals geschlossen hat, ist eben, dass man ja mit niemandem Kontakt hat. Oder? Weil, ich meine, Markus hat ihm gesagt, wenn da eine Kontrolle stattfindet und ich vorbeigehe und sage, jo, ich habe einen Fahrschein oder so tue, dann begehe ich einen Betrug, dann täusche ich eine Person. Die Frage ist natürlich, begeht sie dann eine Vermögensverfügung? Weil ein Betrug setzt ja voraus, dass ich jemanden täusche und der eine Vermögensverfügung vollzieht. Also Vermögen bewegt sich von ihm zu mir oder einer anderen Person. Und das ist natürlich auch die Frage, die Täuschung ist da. Wäre überhaupt eine Vermögensverfügung da, wenn mich der Schaffner vorbeilässt? Und wenn halt keine Person da ist, dann kann ich niemanden täuschen. Es gibt ja noch einen Computerbetrug, aber da müsste ich irgendwie einen Computer oder was in der Art täuschen. Und ansonsten, wenn es diese Vorschrift nicht gäbe, dann könnte ich einfach so durchgehen und einsteigen. Und es wäre kein Betrug, wenn da keine Person mich kontrolliert, wenn ich keinen irgendwelchen Automaten betrügen muss oder etwas in der Art oder auf einen Einfluss auf den Ablauf nehmen muss, dann wäre auch kein Computerbetrug da und dann könnten alle einfach so fahren. Zumindest strafrechtlich betrachtet.
Genau, also würde ich auch so sehen, ja.
Also noch eine andere Frage für die Laien. Betrug ist also was Strafrechtliches?
Ja, Betrug, also das ist, du hast ja vorhin angesprochen, Diebstahl und Betrug ist schon gefallen. Beim Diebstahl nimmst du jemandem eine Sache weg. Mhm. Das heißt, die Person hat irgendwie Gewahrsam über eine Sache, nehmen wir mal ein Portemonnaie oder ein Telefon. Ich packe es und verleibe es meiner Gewahrsamssphäre ein. Das heißt, ich entziehe dir diesen Gegenstand. Bei einem Betrug nimmst du keine Sache weg, sondern täuschst jemanden, also erzählst irgendetwas oder erzählst nicht, was du hättest sagen sollen. Oder zum Beispiel, ich sage, oh, dieses Portemonnaie muss ja meins sein. Und du, okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du glaubst es, weil Portemonnaie sich gleich aussehen. Oder ich sage, oh, da liegt noch mein iPhone, kann ich das haben? Und ich sage, ja, ja, nehmen Sie es mit. Und du nimmst es dann mit. Dann kann man sagen, okay, du hast mich getäuscht, ich habe eine Vermögensverfügung begangen. Diese ist mir jetzt zu meinen Lasten, diese ist ja zugute gekommen und du hast irgendwie einen Vorteil dadurch erwirkt. Das ist eben der Betrug.
Jetzt, ich weiß nicht, ob das, also hier wird ja oft, also hier in der Rechtsbelehrung, der Unterschied gemacht zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Und Vertragssachen sind doch erstmal nur, Vertragssachen sind doch in der Regel Zivilrecht, oder? Wo man sozusagen sich gegenseitig verklagt, aber der Staat sich erstmal raushält, außer in Form des Gerichts, wo er dann eine Rolle spielt. Habt ihr Ja gesagt? Ihr müsst Ja sagen, wir sind ein Podcast.
Ja, genau, ja. Ja.
Also es gibt mehrere Ebenen, mit denen haben wir immer zu tun. Es gibt einmal diese zivilrechtliche Ebene, das sind zwei Bürger oder Bürger und Unternehmen, aber auf jeden Fall Personen, die nicht dem Staat angehören oder Einrichtungen, die miteinander irgendwelche Streitigkeiten haben, das ist zum Beispiel das Beförderungsunternehmen, das möchte von dir irgendwie, ich weiß nicht, was kostet, wenn man ohne Fahrschein fährt, irgendwie 60 Euro möchte dieses Mehrentgelt von dir haben und klagt das auf zivilrechtlichen Wege ein, dann wollen die das Geld. Der Unterschied ist, im Strafrecht sagt man, das ist etwas so besonders schädigend, dass wir zu einer Maßnahme greifen müssen, die über den Ersatz dessen, was derjenige zivilrechtlich hätte bekommen
genau,
müssen,
darauf,
haben dürfen. Das sind Unterschiede, ja.
Genau, darauf zielt meine Frage ab. Also ich weiß jetzt schon, dass es das Gesetz gibt, weil es 35 sozusagen entstanden ist und dann hat es niemand abgeschafft. Aber trotzdem nochmal gefragt, also wenn ich mir mal die Mühe gebe, Kleingedrucktes zu lesen, wenn ich den öffentlichen Nahverkehr benutze, dann gibt es ja Beförderungsbedingungen. Und das würde ich ja verstehen als den Vertrag zwischen dem Betrieb, dem Unternehmen, das die Beförderung sozusagen anbietet und mir, dem Fahrgast. Und die Vertragsbedingung sieht halt vor, ich zahle halt, was ist in Berlin? Ich habe jetzt ein Deutschland-Ticket, das ist schlecht.
Ich glaube 3 Euro. Ich habe auch überlegt, weil ich auch das Deutschland-Ticket habe. Ich glaube 3 Euro ungefähr.
Genau.
Je nachdem, ob man diesen AB oder ABC. Ja.
Also man soll halt irgendwie ein paar Euro bezahlen. Und wenn ich das nicht mache, hätte ich jetzt so gedacht, bin ich vertragsbrüchig, aber nicht straffällig.
Genau. Und das ist, denke ich, auch das, wie ja, viele es auch intuitiv bewerten würden. Es gibt auch eine Umfrage, glaube ich, aus dem letzten Jahr oder so, da sagen auch 2/3 tatsächlich der Teilnehmer oder der Befragten, dass das eigentlich nicht strafwürdig ist. Und es ist genau wie du sagst, es gibt diese, man zahlt, sagen wir, 3 Euro und geht diesen Vertrag ein, dass man dieses Geld dann eben auch entrichten muss. Und macht man das nicht, dann gibt es dieses erhöhte Beförderungsentgelt. Das ist eigentlich eine Vertragsstrafe dann. Mhm. Das sind in der Regel genau 60 Euro, die dann so oder so auch fällig werden, sofern man eben erwischt wird beim Fahren ohne Fahrschein.
So, jetzt... Das ist jetzt klar, aber das bin ich letztlich noch verwirrter, weil eigentlich, habe ich jetzt gelernt, ist Fahren ohne Fahrschein ist sozusagen was Illegales. Also es gibt ein Gesetz, gegen das ich da verstoße. Aber in der Regel, und ich erzähle das jetzt, weil ein Freund mir erzählt hat, dass ihm das mal passiert ist, landet man ja nicht direkt im Gefängnis, wenn man schwarz fährt, sondern es scheint so eine Art... Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das erhöhte Beförderungsentgelt tatsächlich auch erstmal nur so ein Vertragsding ist. Interessant. Das heißt, der normale Gang eines Fahrens ohne Fahrschein ist eigentlich nichts Strafrechtliches. Das macht mich jetzt nochmal verwirrt, weil vielleicht musst du nochmal genauer erklären, was in dem Paragraphen 265a steht. Weil ich dachte ja immer, wenn man was Illegales macht, dann muss das verfolgt werden. Egal, in welcher Höhe sozusagen, ne? Also wenn ich was klaue, okay, dann kann der Staatsanwalt das irgendwie wegen Geringfügigkeit niederschlagen, heißt das, glaube ich, oder so mangelndem Interesse oder so. Aber da muss erstmal eigentlich sozusagen die Exekutive und Judikative in Gang gesetzt werden. Und jetzt gibt es hier dann aber so eine seltsame, also für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es juristisch auch total okay, so eine seltsame Mischform. Im Prinzip hast du was Illegales gemacht, aber das verfolgen wir nicht, solange du dich an den Vertrag hältst, an den du dich gerade nicht gehalten hast. So kommt mir das so ein bisschen vor. Wie ist das, also wo beginnt da das Strafrecht oder was führt dazu, dass das Strafrecht dann doch keine Rolle spielt so häufig?
also wie du schon sagst, eigentlich den Tatbestand, also die Straftat begangen, hätte ich sofort. Mhm. Aber es liegt dann eben tatsächlich in der Hand der Verkehrsbetriebe, inwiefern das verfolgt wird, weil die schicken ja die Personen, die kontrollieren, die schreiben die Leute auf, die geben das weiter, dann wird erstmal dieses erhöhte Beförderungsentgelt fällig. Und da kommt es dann eben darauf an, ist man an eine Person geraten, die das bezahlen kann oder an jemanden, der entweder nicht zahlen kann oder aus irgendeinem Grund es nicht zahlt. Und sofern dann das erste Mal nicht gezahlt wurde, dann handhaben die Verkehrsbetriebe das in der Regel so, dass sie bei mehrmaligen Verstößen, ich glaube nach dreimal ist es bei den meisten so, dann erstatten sie eine Strafanzeige und dann kommen sozusagen erst die Strafverfolgungsbehörden ins Spiel, also Polizei und Staatsanwaltschaft dann.
Warte mal, ob ich es richtig verstehe. Es ist doch so, wenn eine Strafanzeige gestellt wird, wird grundsätzlich ermittelt, oder? Das heißt, und ich sage das nur fürs theoretische Gedankenspiel, das heißt, wenn mein wenn ich mit jemandem zusammen in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs bin und der beim Schwarzfahren erwischt wird, das Beförderungsunternehmen das aber nicht anzeigt, könnte ich das anzeigen und dann müsste da auch ermittelt werden.
Ja, es kommt dann, glaube ich, noch ein bisschen darauf an, ob es sich um eine ICE-Fahrt gehandelt hat oder um irgendwie vom Alex bis zur Samariterstraße in Berlin, weil es gibt so eine Geringfügigkeitsschwelle. Manche Sachen werden dann nur auf sogenannten Strafantrag verfolgt, beziehungsweise da muss dann die Staatsanwaltschaft gucken, gibt es diesen Strafantrag oder möglicherweise ein erhöhtes öffentliches Interesse. Also das wäre nochmal ein Unterschied. Aber in der Regel, ja, sagen wir mal, du würdest in einem ICE das beobachten und dann eine Strafanzeige stellen, dann muss die Polizei auch erstmal ermitteln, ja.
Also das heißt, es gibt doch eine Schwelle, wo Illegales illegal, also nicht wird, aber sozusagen verfolgt wird. Und da würde ich jetzt das Umkehrschluss wieder entnehmen, wenn ich dreimal nicht zahle, dann geht die Staatsanwaltschaft automatisch von einem öffentlichen Interesse aus?
Die Regel ist so, die Staatsanwaltschaften erfahren von diesem Delikt in der Regel dann, wenn dreimal dieses erhöhte Beförderungsentgelt nicht gezahlt wurde, weil dann die Verkehrsunternehmen sagen, okay, jetzt stelle ich diese Strafanzeige. Und dann geht das so seinen weiteren Gang. In der Regel haben dann die Polizeibeamten bzw. die Staatsanwaltschaften eigentlich alles, was sie brauchen, weil das auf diesen Unterlagen steht, die bei der Kontrolle entstanden sind, irgendwie Tatzeit, Tatort und die Personalien und alles. Und dann geht das ganz häufig weiter im sogenannten Strafbefehlsverfahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schließt dann ihre Ermittlungen ab und beantragt beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls. Das wirkt wie ein Urteil eigentlich. Der Unterschied ist aber, dass es keine Hauptverhandlung mehr gibt. Das heißt, die RichterInnen entscheiden das dann erstmal nach Aktenlage, ohne dass sie nochmal die Personen gesprochen hätten, die das Delikt jetzt begangen haben soll. Und dann wird dieser Strafbefehl zugestellt. Dagegen kann man nochmal Einspruch erheben innerhalb von 2 Wochen. Das setzt aber eben voraus, dass man eine Person ist, die regelmäßig ihre Post checkt und eben diese Fristen beachtet. Da ist dann eben ein weiteres Problem, woran man sieht, dass es einfach ganz unverhältnismäßig Menschen betrifft, die in finanziell schwachen Situationen sind oder vielleicht auch prekäre Wohnverhältnisse haben etc., weil es dann häufig eben so ist, dass diese Strafbefehle gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden. Das heißt, man bekommt dann diesen Brief, guckt vielleicht nicht mal rein und ist dann plötzlich verurteilt, ohne dass überhaupt noch mal eine Richterin oder ein Richter sich die Sache näher angeguckt hätte und vor allem auch sich die Person näher angeguckt hätte und vielleicht geschaut hätte, ist sie überhaupt schuldfähig, gibt es da vielleicht psychische Erkrankungen oder eigentlich ein Betreuungsverhältnis etc. Also da ist man dann schnell, ist eben dieses Urteil beziehungsweise dieser rechtskräftige Strafbefehl in der Welt. Und möglicherweise wären da verschiedene Punkte gewesen, wo eigentlich dringend nochmal jemand etwas genauer drauf geschaut hätte.
Also ich verstehe das als so eine Art Fließband. Ja, also es gibt so dieses ganz klare Ding, einmal Schwarzfahren, Vertragsstrafe, zweimal Strafe, Vertragsstrafe, dreimal Strafe, dann Vertragsstrafe, wenn das nicht, dann Strafanzeige, dann wird ein, wie heißt das, Strafbescheid, Strafurteil?
Strafbefehlsverfahren heißt das. Also die Staatsanwaltschaft beantragt so einen Strafbefehl beim Gericht.
Also das fährt so und dann die Richterin sagt, und ich will jetzt nicht zu zynisch sein, die stempelt das einfach ab und sagt so, das war's. Frage, das klingt für mich so, als gäbe es sozusagen ein Standardurteil auch, was da drin steht.
Genau, da ist dann eigentlich, wird dann in diesem Strafbefehl nochmal das wiedergegeben, was schon die Staatsanwaltschaft der Person zur Last gelegt hat. Und ist ja auch, also das eignet sich in dem Sinne ganz gut für so ein Strafbefehlsverfahren, weil natürlich wenig zu ermitteln ist. Ne? Mhm. Normalerweise in so Hauptverhandlungen muss man dann Zeugen befragen.
Was steht da in der Regel drin? Also ist es sozusagen im Strafbefehl steht dann, der muss ins Gefängnis, weil er dreimal die Dinge sich bezahlt hat? Oder gibt es so ein, hat das Urteil immer dieselbe Schwere? Also ist es immer, das ist meine Frage, ist das immer dasselbe?
Ach so, sozusagen das Strafmaß meinst
genau,
du, was dann dabei rauskommt?
Genau,
das hängt ein bisschen davon ab, ob die Person schon Vorstrafen hat oder nicht. Aber grundsätzlich ist für dieses Fahren ohne Fahrschein Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vorgesehen. Aber in aller Regel wird eine Geldstrafe verhängt. Das sind dann Tagessätze, so heißt das. Also im Schnitt könnte man sagen, bekommen viele Personen so um die 30 oder 40 Tagessätze für diese Straftat. Und ein Tagessatz hat dann eine bestimmte Höhe. Und da würde ich sagen, viele RichterInnen wissen dann auch, dass das ein Delikt ist, was insbesondere von Personen begangen wird, die über kein oder ein sehr geringes Einkommen verfügen. Das wird dann bei dieser Tagessatzhöhe berücksichtigt. Das heißt, meistens steht da drin, es ist eine Verurteilung und die Strafe ist 30 Tagessätze à 15 Euro.
Das also nett, was man netto am Tag verdient.
Genau.
Ja. Das Krasse ist ja dabei, dass ich gehört habe, dass es sehr viele Personen diesen Betrag trotzdem nicht bezahlen können und deswegen eine Ersatzfreiheitsstrafe gegen sie verhängt wird. Das heißt, sie müssen in eine Justizvollzugsanstalt, weil sie schwarz gefahren sind, auch wenn es vergleichsweise geringe Beträge sind, weil die sich diese Beträge nicht leisten können. Das heißt, die gehen dann für die paar Tage absitzen. Das kommt ja bei Schwarzfahren, soweit ich gehört habe, das sehr häufig vor. Irgendwie jede siebte Person oder jede achte Person, die betroffen
genau.
ist.
Also so zwischen 7.000 und 9.000 Menschen jedes Jahr landen deswegen im Gefängnis tatsächlich. Und da muss man eben sagen, oder sich vor Augen führen, das sind alles Personen, wo eigentlich eine Richterin, ein Richter gesagt hat, die Straftat, die du begangen hast, ist quasi nicht so strafwürdig, dass ich dich deswegen ins Gefängnis schicke, sondern du bekommst nur eine Geldstrafe. Und dann gibt es eben dieses System der Ersatzfreiheitsstrafen. Das heißt, wenn die Geldstrafe über einen bestimmten Zeitraum nicht gezahlt wird, kann die dann umgewandelt werden. Dann ist wiederum ein Tagessatz, beziehungsweise so war es bis letztes Jahr, glaube ich, da entsprach dann ein Tagessatz einem Tag Gefängnis. Das wurde jetzt reformiert, ein bisschen besser gemacht. Jetzt sind es sozusagen, entspricht ein Tag im Gefängnis zwei Tagessätzen. Und da ist dann sozusagen erneut der Punkt, wo die Menschen, die besonders wenig Geld haben, ja allein deswegen wieder benachteiligt werden und dann eben meinetwegen bei einem, wenn sie jetzt zu 30 Tagessätzen verurteilt worden sind, stattdessen nach alter Rechtslage einen Monat ins Gefängnis hätten gehen müssen.
Dazu zwei Punkte. Zum ersten, oder vielleicht ist es zum zweiten, denke ich an meine Steuern, die ich zahle, wenn Personen für wenige Tage ins Gefängnis kommen. Das ist ja ein großes Prozedere, dass das stattfindet. Das heißt, die werden sozusagen kommen rein, werden eingewiesen, also muss man sich jetzt nicht beim Hotel vorstellen, aber es ist halt ein längerer Prozess. Es sind auch häufig, wie du es eben dargestellt hast, Personen, die diese Beträge nicht zahlen können. Das heißt, Personen, die häufig vielleicht keinen Wohnsitz haben, psychisch belastet sind. Das heißt, sie benötigen auch entsprechende Hilfe, Fürsorge. Und dafür wird letztendlich sehr, sehr viel Geld, denke ich, ausgegeben, sodass man sich fragen könnte, lohnt sich überhaupt, die Person wirklich da ins Gefängnis zu stecken für Schwarzfahren oder beziehungsweise für Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist widersinnig. Zweitens wollte ich noch anmerken zu diesen drei Anzeigen, weil man könnte ja vielleicht denken, okay, wenn ich jetzt einmal schwarz fahre, jeder bezieht es eher meistens auf sich, was er hört, dann komme ich ja sofort potenziell ins Gefängnis oder vors Gericht. Dazu aus meiner Erfahrung, ich habe ja am Anfang gesagt, ich hatte damit ein bisschen was zu tun und ein Gespräch mit meinem Staatsanwalt. Es werden deswegen erst nach drei, sag mal, Schwarzfahren wird eine Anzeige gestellt, weil Fahren ohne Fahrerlaubnis ist nur mit Vorsatz strafbar. Und es ist natürlich nicht einfach, jemanden einfach einen
Fahrschein.
Ich versuche es. Also ohne Fahrschein ist es natürlich nicht einfach, jemanden so einen Vorsatz nachzuweisen. Ich denke, ich bin auch, was heißt ich denke, nein, ich sage nicht, dass ich wüsste, vielleicht hätte ich es zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich auch ein paar Mal ohne Fahrschein gefahren bin, einfach weil ich nicht daran gedacht habe, weil ich mit dem Kopf komplett woanders war. Man geht einfach im Bahnsteig, will sich noch einen Schein holen, denkt an was anderes, plötzlich eine U-Bahn zu Hause und denkt sich, ups, schon wieder 3 Euro gespart und fühlt sich natürlich schuldig dabei. Aber das heißt, solche Fälle gibt es auch. Wenn ich jetzt vom Gericht stehen würde oder mit dem Staatsanwalt sprechen würde, würde ich natürlich auch sagen, ich habe nicht daran gedacht, das war fahrlässig, aber Fahrlässigkeit ist eben nicht strafbar, wenn es um Erschleichen von Leistungen geht.
Warte, halt. Ja? Das habt ihr mir, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in der Sendung, das habt ihr am Anfang unterschlagen. Das heißt, Fahren ohne Fahrschein ist nur dann ein Verstoß gegen das Gesetz, wenn es mit Vorsatz geschehen ist?
Richtig. Man muss dir nachweisen können, dass du zumindest es in Kauf genommen hast, dass du die Bahn ohne Fahrschein benutzt. Also nicht einfach, dass du nicht darüber nachgedacht hast, sondern dachtest, ach, vielleicht brauche ich einen Fahrschein, vielleicht nicht, weiß nicht, ich fahre einfach mal mit. Das reicht aus. Und du musst aber wissen, dass du einen Fahrschein hättest bezahlen müssen. Also es ist ein Vorsatz erforderlich. Und beim ersten Mal fahren ohne Fahrerlaubnis wird das schwer. Wenn du es aber schon 3-mal getan hast und dann vor einem Richter oder Richterin sitzt, dann wird sie sagen, na, beim ersten Mal hätte ich ihn vielleicht geglaubt, aber 3-mal vergessen, unglaubwürdig.
Nur, dass ich richtig verstehe, sozusagen, also vergessen, also keinen Vorsatz haben, schützt mich nicht vor der Vertragsstrafe, die ich den öffentlichen Verkehrsbetrieben zahlen muss, aber schon vor einer Strafverfolgung.
Ja.
Aha.
Und wenn du das halt häufiger machst, dann wird es einfach, ich meine, du musst die Richterin oder Richter, muss das Gericht überzeugen können, letztendlich, dass du ohne Vorsatz gehandelt hast. Und unter 3-mal ist es halt relativ einfach, das zu tun. Deswegen ist die Strafanzeige nach dem 3. Mal.
Was ist denn eigentlich mit dem umgedrehten Fall, wenn ich schon 10-mal erwischt worden bin, aber einfach jedes Mal brav meine 60 Euro überweise? Habe ich dann, weil ich die Vertragsstrafe erfüllt habe, den Vertrag erfüllt und deswegen ist es nicht mehr, bin ich nicht mehr straffällig geworden?
Also die Frage, ob man straffällig geworden ist oder nicht, ist eigentlich losgelöst zu beantworten von dieser Frage des erhöhten Beförderungsentgelts. Also jedenfalls in der Theorie ist es dann eher eben die Frage der Praxis, wann erstatten die Unternehmen Anzeige. Und da weiß ich es tatsächlich nicht, wie die das jetzt bewerten würden, wenn jemand zum 10. Mal auffällig wird, aber dann immer sofort bezahlt, könnte ich mir vorstellen, dann erstatten sie trotzdem keine Anzeige. Das weiß ich aber nicht.
Das heißt, das steht ihnen zu, darüber zu entscheiden, ob sie eine Anzeige starten wollen oder nicht. Ich meine, es gibt ja auch Bundesländer oder zumindest einzelne Städte, die sagen, wir stellen keine Strafanzeigen.
Genau. Das werden jetzt auch immer mehr, also es sind, glaube ich, um die 10, 11 mittlerweile, die sagen unter anderem, also einerseits vielleicht auch aus dem Grund, weil sie da ähnlicher Auffassung sind wie wir, dass es letztlich eigentlich nicht strafwürdig ist, aber ich glaube vor allem auch tatsächlich aus finanziellen Aspekten, aus Fragen, was ist eigentlich der Aufwand, den wir hier betreiben und wie lange sitzen dann auch noch Staatsanwaltschaften und Gerichte wiederum dran. Und auch, du hattest es eben auch aufgeworfen mit den Haftstrafen am Ende. Also ein Tag im Gefängnis, wir sagen beim Freiheitsfonds, kostet so um die 200 Euro tatsächlich, also die Staatskasse tatsächlich. Und letztlich muss man eben sagen, auch aus diesen ganzen finanziellen Gesichtspunkten, ergibt das alles überhaupt keinen Sinn.
Okay. Jetzt habt ihr gerade gesagt, also irgendwie, es gibt ein paar Städte, die machen das anders. Ist generell die Gesetzeslage aber in ganz Deutschland gleich? Oder gibt es da regionale Unterschiede?
Nee, also das Strafgesetzbuch gilt erstmal für ganz Deutschland sozusagen, aber dadurch, dass es hier eben so stark daran hängt, ob diese Strafanzeige erfolgt oder nicht, gibt es dann eben diese regionalen Unterschiede, wenn Köln dann irgendwie sagt, ich zeige jetzt hier nicht mehr an, aber in Berlin gibt es noch Anzeigen, dadurch entstehen dann Unterschiede.
Aber das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sozusagen ist es überall gleich. Erwischt werden, Vertragsstrafe, bei mehrfachem Nichtzahlen, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, Strafbefehl. Und wenn man den sozusagen zu lange ignoriert oder nicht zahlen kann.
Oder dagegen vorgeht.
Oder der
genau. Und das mit dem Strafbefehl ist auch, also das ist sehr, sehr häufig, muss aber nicht so sein. Also es könnte auch ganz normal sozusagen eine Anklage erhoben werden und dann gäbe es eine Verhandlung, wo dann auch der Angeklagte, die Angeklagte erscheinen würde. Aber es ist eben einfach dadurch, dass das auch, hattest du ja eben auch angesprochen, so ein bisschen wie so ein Massenverfahren ist, das ist einfach ein Bereich, wo sehr häufig diese Form des Strafbefehlsverfahrens gewählt wird.
Also zumindest da, wo ich war, hieß es immer, wenn es unter dreimal war, dann stellen wir das ein, wenn eine Strafanzeige eingeht, weil wir es eh nicht nachweisen können. Ist es mehr als dreimal, dann gibt es eben einen Strafbefehl. Das heißt, eine Staatsanwaltschaft sozusagen schreibt das Urteil, um es sich mal so vorzustellen. Dagegen kannst du vorgehen, die meisten machen es nicht. Und wenn es halt sehr, sehr viele Fälle und noch andere Fälle gewesen sind oder wenn jemand sich gegen Strafbefehl wehrt, dann geht das Ganze vor Gericht.
Jetzt, genau, ich würde jetzt den juristischen Bereich kurz verlassen und sagen, wirklich über die Auswirkungen sprechen, nämlich, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, das trifft vor allen Dingen Leute, die kein Geld haben. Gibt es dazu Zahlen? Also wie viele dieser Geld oder, also lass uns bei Strafbefehlen tatsächlich bleiben. Also gibt es Zahlen dazu, wen diese Strafbefehle treffen und wie viele dann davon ins Gefängnis müssen, weil sie es nicht zahlen können?
Also sozusagen das konkrete Verhältnis, wie viele Strafbefehle und was dann die sozusagen wie viele Ersatzfreiheitsstrafen dann daraus resultieren, weiß ich nicht ganz genau. Aber wie gesagt, es sind um die 8000 Personen, die jedes Jahr im Gefängnis landen aufgrund von Fahren ohne Fahrschein. Und das sind die allermeisten sind diese Ersatzfreiheitsstrafen eben. Also Personen, die ihre Geldstrafe nicht zahlen konnten am Ende. Und beim Freiheitsfonds kommen wir ja vielleicht später auch nochmal mehr drauf zu sprechen, sehen wir in diesen Strafbefehlen, die uns dann auch zugeschickt werden, dass da, was die Tagessatzhöhe angeht, also daran sieht man eben, welche finanziellen Mittel hat die Person pro Monat zur Verfügung, dass das immer ganz geringe Beträge sind, also irgendwas zwischen 5 und 15 Euro. Das heißt eigentlich, jedenfalls das, was wir sehen, sind immer Menschen, die ja an der ganz unteren Grenze sind, was die finanziellen Mittel angeht.
Das heißt, es wird also sozusagen Verurteilen, geh direkt ins Gefängnis, gibt es eher weniger. Also, dass man wegen Fahren ohne Fahrschein direkt zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird.
Genau, es ist auch so geregelt, dass so kurze Haftstrafen sind eigentlich auch im Strafgesetzbuch geregelt, die sollen die absolute Ausnahme darstellen, weil man eigentlich auch sagt, diese ja, Zwecke, die die Haft erfüllen soll, also irgendwie auf die Person einwirken, dass dann keine neuen Straftaten begangen werden danach, die können eigentlich nur erfüllt werden, wenn man auch eine gewisse Weile im Gefängnis ist. Und eigentlich geht auch der Gesetzgeber selbst davon aus, dass eben vermieden werden soll, dass man nur 1 oder 2 Monate ins Gefängnis kommt. Es gibt Ausnahmen, es gibt manche Gerichte, die bei ganz vielen Fällen von Fahren ohne Fahrschein, und es ist ja leider tatsächlich so, dass die Personen, die einmal deswegen verurteilt worden sind, in aller Regel auch erneut deswegen verurteilt werden, weil sich die Lebenssituation ja nicht ändert, in aller Regel. Also man hat nicht mehr Geld und den Nahverkehr benutzen müssen fast alle. Dann muss man mal zum Arzt oder man muss jemanden besuchen und das passiert dann häufig eben immer wieder. Und es gibt ein paar Gerichte, die auch sagen, gut, jetzt ist hier das Bundeszentralregister, zeigt irgendwie, du wurdest schon 13 Mal verurteilt wegen 265a, also bist du ein notorischer Schwarzfahrer sozusagen. Deswegen müsste hier jetzt mal mit der ganzen Härte reagiert werden. Und dann gibt es selten diese Fälle, dass es auch im Urteil sozusagen schon eine Haftstrafe verhängt wird von 3 Monaten oder wie auch immer. Aber das ist eher die Ausnahme. Also die absolute Regel ist eben, es ist eine Geldstrafe, die nicht bezahlt werden konnte. Und dann kommt diese Ersatzfreiheitsstrafe am Ende.
Das ist ja dann quasi aber schon so ein bisschen es gibt doch diesen schönen Spruch irgendwie, wenn etwas nur mit einer Geldstrafe belegt wird, ist es für reiche Leute legal. Das ist schon so ein Ding aus der Abteilung, oder?
Mehr ja, oder weniger? Also,
ja, durchaus.
Ja.
Ich hab noch eine Detailfrage zum, ist mir gerade noch aufgefallen, weil wenn die Strafanzeige erst ganz am Ende vorgestellt wird, sagen, und erst da möglicherweise sowas wie Polizeiarbeit ins Spiel kommen würde. Bei der Fahrscheinkontrolle, dürfen dich denn dann die Kontrolleure überhaupt festhalten und deine Personalien feststellen? weil sind ja keine Staatsgewalt und es ist ja noch, es geht ja hier noch um einen Vertrag.
Es gibt aber auch sogar im Zivilrecht sozusagen ein Festnahmerecht, um vertragliche Forderungen durchzusetzen.
Oh, wow.
Gibt es auch. Und in der StPO, im Strafprozessordnung, gibt es wiederum auch so ein Jedermanns-Festnahmerecht in bestimmten Situationen, dass auch sozusagen Leute, die keine PolizistInnen sind, Menschen festhalten können.
Aber ich dachte immer, da geht es um sozusagen schwere Verbrechen und nicht um 3 Euro.
Nee, das ist auch jetzt Teil der Debatte. Gibt ja eben auch Vorstöße, den Straftatbestand abzuschaffen. Und da genau wurde da auch viel drüber gesprochen. Was ist denn dann die Handhabe, die Verkehrsbetriebe noch haben? Genau, aber es gibt eben auch auf zivilrechtlicher Ebene dann ein Recht, da irgendwie Personalien festzustellen oder eben sogar Leute festzuhalten.
Wie weit darf das gehen? Also dürfen die Gewalt anwenden?
Also es muss sicherlich irgendwie verhältnismäßig sein. Ganz konkret kann ich es dir jetzt nicht beantworten, müsste ich nochmal nachschauen.
Okay.
Aber es muss auf jeden Fall das Letzte, nicht das Allerletzte, aber es müssen vorher mildere Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, als erstes kommt, können Sie mir Ihren Ausweis vorzeigen. Hm. Wenn Sie nicht feststellen können, wer du bist, erst dann, wenn du versuchst, dich zu entfernen und nicht sonst irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was dann passiert, vielleicht wird die Polizei dazu geholt. Wenn jemand versucht, wegzulaufen, dann könntest du versuchen, die Person festzuhalten. Wenn die Person sich aber losreißt, heißt es nicht, dass wir, keine Ahnung, hinterher schießen. Nee, ich glaube, Kontrolleure haben keine Schusswaffen, aber keine Ahnung, irgendwas hinterher in den Kopf werfen kannst oder sowas, das darfst du nicht. Also es muss schon festhalten sein, wenn die Person sich losreißt, dann darfst du sie nicht, aber sie einprügeln.
Mhm. Ja.
Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, was der Freiheitsfonds macht. Der Freiheitsfonds ist eine Initiative, die was unter der Trägerschaft des Vereins Offene Tore ist. Ist das korrekt?
Ja, genau.
Genau. Sagen Leute freikauft. Und also da werden Spenden eingesammelt, Spendengelder, und damit werden dann Leute eingekauft. Und das würde ich jetzt gerne juristisch wissen, was da passiert. Ist es juristisch, die Leute bezahlen das Geld und die Leute können das Geld bezahlen, weil ihr es ihnen überwiesen habt? Oder ist das ein Deal direkt mit den Strafbehörden, also überweist den Strafbehörden das Geld und deswegen müssen die Leute nicht in Gefängnis? Oder wie läuft juristisch dieser Prozess ab? Jemand kriegt einen Strafbefehl, ihr wisst davon und dann macht ihr was?
Genau, also letztlich ist eben bei diesen Geldstrafen ist es so, solange die bezahlt werden, ist es sozusagen nicht verboten, dass ein Dritter eine Geldstrafe bezahlt. Mhm. Und das ist es letztlich, was wir machen. Wir sammeln Spenden ein und von diesen Spenden bezahlen wir die Geldstrafen von Personen, die eben aufgrund von Fahren ohne Fahrschein so eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hätten oder aktuell verbüßen. Und das ist entstanden Ende 2021. Da hatten wir von Frag den Staat, beziehungsweise meine Kollegen, die im journalistischen Bereich arbeiten, hatten ja eine gemeinsame Recherche mit dem ZDF-Magazin Royal gemacht zu Fahren ohne Fahrschein. Und dann ist eigentlich diese Idee oder diese Überlegung so, hey, eigentlich können ja auch Externe diese Strafen bezahlen und auslösen, entstanden. Und dachte man erst, okay, wir machen das mal mit ein paar Personen, irgendwie, ich glaube 20 oder 30 waren es dann im Zuge da dieser ersten Aktion. Und dann ist daraus ja relativ spontan tatsächlich diese Initiative Freiheitsfonds entstanden. Und seither machen wir das, also ja, seit 3 Jahren ungefähr. Und am Anfang kontinuierlich irgendwie mit dem Geld, was reinkam, dann Leute kontinuierlich freigekauft. Mittlerweile haben wir immer sogenannte Freedom Days. Das ist so 3-4 Mal im Jahr. Dann kaufen wir nur noch zu Stichtagen frei. Und die Leute erfahren das häufig tatsächlich auch über die Gefängnisse. Also die meisten der Anträge werden uns tatsächlich aus den Gefängnissen selbst übermittelt. Also die Beamten, die da in den JVAs arbeiten, wissen eben, dass es uns gibt und sagen dann hier, ihr könnt einen Antrag stellen und kommen dann häufig auch selber direkt auf uns zu.
Aber das heißt, momentan muss man sozusagen Glück haben, dass man zur richtigen Zeit einsitzt, damit ihr da was machen könnt.
Genau, also heute ist ja morgen, am 4. Dezember ist unser nächster Freedom Day und aktuell ist es eben so, genau, wir sammeln dann die Sachen, die reinkommen und die Personen, die dann zu dem Zeitpunkt des Freedom Days noch drin sind, haben dann ja in gewisser Weise insofern Glück. Mhm. Wenn es besonders ja gravierende Sachen sind, irgendwie Personen betrifft, die wir als Härtefall kategorisieren würden oder wo wir sagen, das ist besonders wichtig, dass sie schnell aus den Gefängnissen rauskommen. Also zum Beispiel war das letztens eine gehörlose Person oder auch eine Mutter, die kleine Kinder hatte, die dann wiederum abgegeben werden mussten für den Zeitraum, den sie da im Gefängnis war. Bei solchen Härtefällen machen wir das dann auch außerhalb dieser Stichtage. Genau, aber die Regel ist am Freedom Day aktuell.
So, die Spenden, die man euch spendet, die spendet man einem gemeinnützigen Verein. Ehrlich gesagt macht mir das einen Knoten im Kopf. Weil man spendet ja zweckgebunden für den Zweck, also weiß ich nicht, ob das juristisch so ist, aber sozusagen zumindest, wenn man euch spenden würde, würde ich denken, dass man spendet halt dafür, dass ihr Leute freikaufen könnt. Also quasi so ein bisschen die juristische Ebene, also jetzt nicht außer Kraft setzen, aber schon sozusagen da Dinge bewirken. Also letztlich aktiv gegen ein Gesetz vorgehen. Und dass das gemeinnützig ist, erschließt sich mir nicht so richtig. Also, ich finde es eine gute Idee. Aber was der Staat daran gemeinnützig findet, dass ein System, das er die Möglichkeit hätte zu ändern, zu unterlaufen, das erschließt sich mir nicht. Was ist denn genau der gemeinnützige Zweck, der euch dazu erkannt wurde? Dem Trägerverein, um es genau zu sagen.
Ja, genau, wir sind auch erst seit ungefähr einem Jahr gemeinnützig. Also die erste Zeit war das nur eine Initiative und dann haben wir eben diese Vereinsform gewählt. Wir haben die Fürsorge für Strafgefangene, das ist ein gemeinnütziger Zweck nach der Abgabenordnung und Kriminalprävention. Die zwei haben wir und dann darüber hinaus aber Mildtätigkeit. Das ist ja vielleicht auch wie die Tafel oder ähnliches eben, dass man, das stellt dann gerade darauf ab, dass man Personen hilft, die in finanziell besonders prekärer Lage sind.
Okay, das kann ich verstehen, aber wieso ist das Kriminalprävention? Weil das höre ich als, wenn ich dafür sorge, dass die Leute nicht ins Gefängnis gehen, werde ich nicht kriminell. Mir ist klar, dass die Wissenschaft sozusagen schon festgestellt hat, Leute, die ins Gefängnis kommen, tendieren dazu, wieder straffällig zu werden, weil sie eben sozusagen aus der Gesellschaft rausgerissen werden. Aber der Staat sieht das auch so?
Also wir haben diese Satzung geschrieben und zur Prüfung zum Finanzamt gegeben. Ich denke tatsächlich, also diese Mildtätigkeit ist das, was das auf jeden Fall, was vielleicht auch das stärkste Argument, ich weiß jetzt nicht, wie die geprüft wurde und was wer gesagt hat, was da besonders vorsticht oder wichtig ist. Also in jedem Fall sind sämtliche Personen, die wir da aus dem Gefängnis freikaufen, nicht in der Lage, finanziell selber irgendwie dafür aufzukommen und in prekären finanziellen Situationen. Ich finde diesen Punkt mit der Kriminalprävention tatsächlich sehr einleuchtend, insbesondere wenn man auch darüber nachdenkt, dass die Menschen, also häufig ist es in den Gefängnissen ja so, dass das nicht mal irgendwie getrennt ist oder so, ne? Das heißt eigentlich, ich bin quasi ohne Fahrschein U-Bahn gefahren und im schlimmsten Fall,
weil ich nicht anders kann.
Genau, und bin im schlimmsten Fall dann im Gefängnis neben, was weiß ich, jemandem, der eine räuberische Erpressung begangen hat oder wie auch immer, also neben dem wirklichen Kriminellen sozusagen. Ja. Da kann man dann schon sagen, je schneller die Leute da rauskommen, umso besser dafür, dass sie nicht selber irgendwie mal eine wirkliche Straftat begehen.
Das stellt ja automatisch auch in Frage, dass Gefängnisse einen Besserungscharakter haben. Ich weiß nicht, das klingt mir schon alles nach sehr tiefer Systemkritik.
Oh Mann, auf diese Frage wäre ich nicht gekommen. Also ich hätte jetzt die Gemeinnützigkeit tatsächlich nicht hinterfragt. Gut.
Ich fand es halt sozusagen spannend, weil es in meinem Kopf sozusagen diesen scheinbaren Widerspruch gemacht hat, dass der Staat was für gemeinnützig erklärt, was er selber veranlasst. Ne? Also ich bräuchte das ganze Ding nicht.
Genau, das ist eben so ein bisschen auch, also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es uns nicht mehr gäbe und insbesondere auch dieser Mechanismus oder diese Tatsache, dass so häufig die Gefängnisse selber uns anschreiben, ich finde, das zeigt eigentlich doch auch relativ eindrücklich, wie daneben dieses aktuelle System eigentlich ist. Es kann ja nicht sein, dass eine zivilgesellschaftliche Initiative letztlich auf Dauer da irgendeinen Missstand korrigiert. Oder wir korrigieren ihn ja nicht völlig, aber wir tun halt eben, was wir können. Wir haben jetzt über 1000 Leute auch schon freigekauft, tatsächlich, seitdem es uns gibt. Aber offensichtlich gibt es jedenfalls sehr viele Menschen auch, die in Gefängnissen arbeiten oder in der Justiz, die eigentlich genauso der Auffassung sind, dass diese Menschen jedenfalls nicht ins Gefängnis gehören.
Die, wenn du sagst, ihr habt 1000 Leute befreit, aber 8000 sitzen im Jahr ein, heißt das, ihr habt nicht so viel Spenden, dass ihr alle auskaufen könnt. Wie entscheidet ihr, wen ihr rauskauft und wen nicht?
Also wir, tatsächlich aktuell ist es so, dass wir an jedem Freedom Day alles, was dann noch offen ist, also alle Anträge, die wir reinbekommen haben, seit dem letzten Freedom Day sozusagen, und dann wird geschaut, wer sitzt jetzt aktuell noch rein, und die werden dann alle freigekauft eigentlich. Also, okay. Also sowas zwischen 40 und 50, 60 Personen in der Regel dann zu jedem Stichtag. Dadurch, dass das so kurz ist immer nur, ist es natürlich dann auch so, dass zum Teil eben die Leute, die Anträge, die uns erreicht haben, dass die Personen dann schon wieder draußen sind, weil dieser Monat dann vielleicht schon vorbei war, den sie im Gefängnis sein mussten.
Dass ihr das so quartalsweise macht, das liegt daran, weil ihr das ehrenamtlich macht und das zu viel Aufwand wäre, oder woran liegt das?
Genau, also wir sind ja zu dritt im Vorstand jetzt und machen das alle nebenher. Wir haben allerdings einen wahnsinnig tollen Mitarbeiter noch, aber auch ein studentischer Mitarbeiter. Genau, also es ist zum Teil einfach eine Kapazitätsfrage vor allem, und gleichzeitig nutzen wir diese Freedom Days dann auch immer ein Stück weit, um zu versuchen, nochmal ein bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir hatten mindestens eine positive Entwicklung eigentlich, die jetzt voraussichtlich durch den Koalitionsbruch dann doch nicht eintreten wird oder zunichte gemacht wurde. Es gab ja einen Referentenentwurf jetzt immerhin aus dem Justizministerium, der tatsächlich vorgesehen hat, dass Fahren ohne Fahrschein nicht mehr als Straftat behandelt wird, sondern herabgestuft wird zur Ordnungswidrigkeit. Genau, da ist jetzt die Frage.
Was hätte das zur Folge gehabt?
Wollte ich sagen, ist das überhaupt besser?
Also wir haben, es ist besser als Straftat, wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings gibt es ja Sachen, die weiterhin...
Stopp, wenn ihr beide euch unterhaltet, dann ist sozusagen, ihr wisst beide, was eine Ordnungswidrigkeit ist. Und was könnt ihr das kurz erklären? Was wäre der Unterschied, wenn das Ding nicht mehr was Straffälliges ist, sondern eine Ordnungswidrigkeit? Was würde das bedeuten?
Genau, also Ordnungswidrigkeiten, gibt es ja im Ordnungswidrigkeitengesetz so klassische Ordnungswidrigkeiten, falsch parken zum Beispiel oder über eine rote Ampel fahren. Und da ist dann auch nicht die Staatsanwaltschaft für zuständig, das zu ahnden erstmal, sondern das machen Ordnungsbehörden. Und wenn man irgendwie Straftaten begeht, erscheint nicht im Bundeszentralregister. Also es ist auf jeden Fall erstmal besser, als dass es im Strafgesetzbuch geregelt wäre. Allerdings ist es so bei Ordnungswidrigkeiten, also es wäre weiterhin so, dass die neben diesem erhöhten Beförderungsentgelt, also der Vertragsstrafe, stehen würde. Und dann ist es da so, wenn du das, also hat dann ein Bußgeld zur Folge in der Regel, da gibt es so einen Bußgeldkatalog, wo dann irgendwie drinsteht, wie viel Geld eine Ordnungswidrigkeit wert ist. In dem Gesetzentwurf stand glaube ich was zwischen 5 und 1000 Euro oder so könnte dann dieses Bußgeld hoch sein. Ja, ich glaube meistens bei so Verkehrsverstößen ist das ja irgendwas so um die zwischen 30 und 100 Euro. Also man hätte trotzdem ein Bußgeld, was dann entrichtet werden müsste. Und sofern dieses Bußgeld nicht entrichtet wird, gibt es auch bei dem System der Ordnungswidrigkeiten noch eine Haft, die nennt sich dann allerdings nicht Ersatzfreiheitsstrafe, sondern Erzwingungshaft. Und da ist es so, dass die nicht an die Stelle dieses Bußgelds treten würde, sondern zusätzlich kommt. Also es ist so eine Art Folgehaft.
Das war mein Einwand. Also genau. Ist es schlimmer vor allem, weil es gibt ja auch keine Gesamtstrafe im Ordnungswidrigkeitenrecht. Also haben wir besprochen, ab dem dritten Mal wegen des Nachweises kommt es überhaupt zu einer Strafanzeige. So, bei einer Ordnungswidrigkeit brauche ich ja nicht so einen vorsätzlichen Nachweis. Oder ist vorgesehen, dass die Ordnungswidrigkeit nur beim Nachweis der Vorsatztat fällig wird? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss schon eher damit rechnen, dass ein Verfahren gegen mich beginnt. Dann ist es so, ich muss das ab dem ersten Mal dann eigentlich rechnen. Dann ist es so, bei einer Straftat ist es so, wenn ich mehrere Straftaten begehe, also ich weiß nicht, 10-mal schwarz gefahren oder 20-mal und stehe deswegen vor Gericht. Ich bekomme ja nicht 20-mal dieselbe Strafe, sondern es gibt dann eine Gesamtstrafe. Das wird zusammengefasst von einem Gericht. Und bei Ordnungswidrigkeiten gibt es das nicht. Das ist ja nicht ein Beamter, der sagt, oh, wir haben hier ja 20 Ordnungswidrigkeitsverstöße. Na, dann machen wir nur zwei draus, sozusagen, was hinten herum rauskommt. Und dann sagst du auch noch, wenn die Leute das auch nicht bezahlen können, dann gibt es auch noch eine Erzwingungshaft. Das heißt, es hört sich alles nicht unbedingt viel besser an.
Also nur um das ganz explizit zu sagen, Erzwingungshaft heißt nicht, wie du es gerade gesagt hast, Ersatz, sondern das heißt eine Haft, die dich dazu bringen soll, dass du die Geldstrafe dann doch noch bezahlst. Das heißt, du hast quasi eine, also im Vergleich zu dem, was es jetzt ist, wäre das eine doppelte Strafe dann.
Ja.
Weil du kommst ins Gefängnis und hast noch die Schulden.
Genau, also alles richtig. Ich glaube, erstens, was noch völlig offen wäre, ist wie dann in diesem Fall sozusagen das Zusammenspiel von Kontrolleuren und Ordnungsbehörden wäre. Also ich könnte mir auch vorstellen, es bliebe bei diesem jedes dritte Mal, dass das
ist
auch weiterhin. Kitten.
Das ist kein ordentliches Gesetz.
Also genau, wissen wir jetzt irgendwie nicht, wie das wäre. Bei der Erzwingungshaft ist es so, die ist in der Regel viel, viel kürzer, also meistens, das ist im Ermessen der RichterInnen, die dann wiederum auch über die Erzwingungshaft zu entscheiden hätten. Da gibt es sowas zwischen 20 € und 50 € oder so für einen Tag. Das heißt, dann würde man vielleicht 1, 2 oder 3 Tage ins Gefängnis kommen, was immer noch zu viel ist und furchtbar wäre, aber besser als im Fall der Ersatzfreiheitsstrafe. Und es gibt auch eine Möglichkeit, wobei man da natürlich auch ja ehrlich sein muss und sagen muss, dass es in der Praxis vermutlich gar nicht ja durchgesetzt werden würde oder handhabbar wäre. Grundsätzlich kann man, wenn man nachweist, dass man zahlungsunfähig ist, dann die Erzwingungshaft nicht verhängt. Also eigentlich müssen die Gerichte darauf schauen, aber inwieweit sowas möglich ist und inwieweit eine Person, die ja mit ihrer Post nicht klarkommt und so weiter, so einen Antrag stellen könnte, da irgendwie zu belegen, ich kann das aber nicht bezahlen und deswegen bitte keine Erzwingungshaft. Das ist ja dann in der Theorie gut, aber in der Praxis wahrscheinlich schlecht zu handhaben. Also es gibt viele Gründe. Wir haben immer gefordert, ersatzlose Streichung, keine Ordnungswidrigkeit. Das ist auch weiterhin unsere Forderung. Nichtsdestotrotz, es wäre jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, dass man sagt, es ist immerhin keine Straftat mehr, sondern ein bisschen darunter. Und jetzt mit dem Bruch der Ampel wird es wahrscheinlich ja ohnehin auch dazu nicht mehr kommen.
Dazu nochmal angesetzt zu dieser Zahlungsunfähigkeit. Also soweit ich da einen Überblick habe, da kommt man kaum ran. Also du hast schon gesagt, man muss einen Antrag stellen. Die Gerichte sind auch sehr, sehr streng. Das heißt, die sagen, oh, sie haben kein Geld, aber sie könnten arbeiten gehen. Ja, dann sind sie nicht zahlungsunfähig. Das ist jetzt nicht so Zahlungsunfähigkeit wie im Insolvenzrecht, dass man die Forderung nicht bedienen kann jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern die sehen auch das Potenzial, das Arbeitspotenzial in einem Menschen. Das scheidet praktisch aus. Wo ich vielleicht einen Vorteil sehe, wo man besser mitarbeiten könnte, ist, im Strafrecht gibt es ja das Legalitätsprinzip. Das heißt, wenn eine Straftat begangen wird und Polizist oder Staatsanwaltschaft bekommen das mit, dann müssen sie tätig werden. Im Ordnungswidrigkeitsrecht gilt das Opportunitätsprinzip. Das bedeutet, die Behörde hat das Ermessen zu entscheiden, ob sie tätig werden oder nicht. Das heißt, der Spielraum, da tätig zu werden, wäre viel größer für die Behörden. Aber dann haben wir wahrscheinlich jetzt einigermaßen einheitliches Recht. Dann haben wir wahrscheinlich wieder die typischen Unterschiede Berlin, Hamburg und München auf zwei gegensätzlichen Polen, also Berlin und Hamburg und München. Natürlich in München wird es anders gesehen als in Hamburg.
Und also am Ende muss man eigentlich sagen, die Verkehrsbetriebe haben diese Vertragsstrafe, dieses erhöhte Beförderungsentgelt und das aktuelle System privilegiert die letztlich im Vergleich zu allen möglichen anderen Unternehmen, die Leistungen erbringen, ne? Weil man sozusagen als Staat hilft oder Anreize schafft, dass die Leute ihre Karten ordnungsgemäß bezahlen. Und das wäre bei so einem Ordnungswidrigkeiten, bei einer Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit auch weiterhin der Fall. Also wir sagen eigentlich, diese 60 € erhöhtes Beförderungsentgelt reichen aus als Strafe, als Anreiz, sich ein Ticket zu kaufen.
Jetzt bin ich aber verwirrt, weil ich hatte am Anfang eigentlich auch gedacht, dass es eigentlich komisch ist, wenn der Staat einem Privatunternehmen dabei hilft, das Dingens einzutreiben. Darauf zielte es auch so ein bisschen mit der Frage nach dem Vertragsrecht hin. Aber es ist ja nun mal Richtung Gesetz und so wie ich euch vorhin verstanden habe, ist ja auch eben der Vergleich mit einem Theater, einem Kino und den Einlassschranken gegeben. Also wieso siehst du hier eine Bevorteilung des Privatunternehmens, Beförderungsunternehmen gegenüber anderen?
Also weil eben dieser Unrechtsgehalt ein anderer ist, also nochmal dieser Erschleichensgesichtspunkt, ne? Ob ich sage, ich stelle da jemanden hin, der kontrolliert das und dann wird der getäuscht, da schleicht sich jemand vorbei oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bringe ich jemanden dazu, mir Geld zu überweisen oder ich gehe in ein Geschäft und stecke was in meine Tasche. Also das ist sozusagen ein erhöhter Unrechtsgehalt, wo man auch sagen könnte, okay, hier ist das legitim, dass auch der Staat kommt und das Strafrecht eingreifen lässt. Aber meiner Meinung nach bei diesem Fall, dass man kein Ticket hat, dass man eine Leistung in Anspruch genommen hat und die nicht bezahlt hat, das ist eigentlich eher vergleichbar mit, was weiß ich bezahle meine Reparaturrechnung nicht oder so. Und da würde ja eigentlich auch, sofern das jetzt nicht eine ganz große Masche ist oder wie auch immer, auch niemand die Idee kommen, dass man direkt mit dem Strafrecht um die Ecke kommt, weil das man eben eine Rechnung nicht bezahlt.
Normalerweise muss ich in Automaten Geld einwerfen, aber ich weiß, was natürlich nicht ist, sondern ein Freund von mir weiß, dass um die Ecke eigentlich nie kontrolliert wird und es werden, glaube ich, nur 20 Euro fällig und dann denkt man sich, oh, ja, pro Tag muss ich irgendwie 16 Euro einwerfen, 20 kostet es mich. In Wahrscheinlichkeit, Pi mal Daumen, gibt es zwar eh nur Ordnungswidrigkeit, ja, warum sollte ich eigentlich hier bezahlen?
Aber das könnte man jetzt auch interpretieren, Hanna, was du gerade gesagt hast, als Aufforderung an die Verkehrsbetriebe in Bussen nur noch vorne einsteigen mit Fahrkontrolle und Zugang zu U- und S-Bahn nur über Schranken.
Also ich bin der Auffassung, allein aufgrund der Tatsache, wie gering sozusagen, was für einen geringen Wert das hat und gleichzeitig, wenn man vielleicht auch noch dazu nimmt, was eigentlich für einen Stellenwert tatsächlich der Personennahverkehr hat und wie wichtig der auch für eine gesellschaftliche Teilhabe ist, bin ich der Meinung, allein aus diesen Gesichtspunkten kann man eigentlich nicht sagen, dass dieses Teilnehmen am Personennahverkehr, um vielleicht seine sozialen Kontakte zu pflegen oder wie auch immer, oder um einfach von A nach B zu kommen, was in der Regel auch noch sehr so einen minimalen Schaden nur verursachen könnte, dass es einfach im Grundsatz schon unverhältnismäßig ist, hier überhaupt mit dem Strafrecht zu agieren. Also das würde ich sowieso sagen. Und dann diese erhöhte kriminelle Energie, gut, da kann man sagen, okay, wenn ich da jetzt noch über ein Drehkreuz springe, dann ist es vielleicht etwas mehr kriminell, als es es wäre, wenn ich einfach einsteige. Ja, das vielleicht schon.
Ja, und was kriminelle Energie angeht, also wir haben es ja eben mit Fahrzeugparken verglichen. Ich meine, wenn ich ein Auto parke, ohne ein Parkticket zu bezahlen, habe ich jetzt nicht weniger kriminelle Energie, als jemand, der ein Ticket nicht bezahlt und damit in den Zug einsteigt. Also zumindest was das Entgelt angeht, sehe ich auch so ein. Und Markus, ich denke, das wäre eigentlich die beste Lösung. Also überall, wo man in der Welt hinkommt, gibt es eigentlich Bahnhöfe oder Bahnsteige, die man erst betreten kann, wenn man einen Fahrschein eingelöst hat.
Na, ich weiß nicht sozusagen.
Stopp.
Ich weiß nicht sozusagen, ob das die Lösung ist im Sinne der, das muss Hanna gleich mal sagen, ne, im Sinne der Leute sozusagen, die hinter so Projekten wie Freiheitsform und Frag den Staat stehen. Weil ich immer in ganz weiter Ferne eher das Argument wahrnehme, eigentlich sollte öffentlicher Nahverkehr kostenlos für die gesamte Gesellschaft sein, weil das ist die bessere Variante.
Das ist aber natürlich viel, viel weiter gedacht. So weit werden wir uns eh nie bewegen, glaube ich. Ich habe einfach nur an die Zahlen gedacht, weil ich habe nachgelesen, dass es ungefähr auf jeden Fall über 100 Millionen pro Jahr kostet, wenn man die Verfahrenskosten zusammenrechnet und die Vollstreckungs-, also die Gefängnisaufenthalte. Das sind unheimliche Summen. Wenn man das Geld nehmen würde und das würde man in die Umrüstung der Bahnhöfe stecken und stattdessen die Freiheitsstrafe und die Ordnungswidrigkeit abschaffen, würde es wahrscheinlich.
Oder man würde es in den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs investieren und keine Fahrscheine.
Oder man würde es in den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs und man müsste keinen Fahrschein zahlen, weil ich glaube, da entstehen aber auch so ein bisschen so Gerechtigkeitsprobleme oder Gerechtigkeitsgedanken. Das hört man ja auch schon häufiger aus den Städten, in denen halt keine Strafanzeigen gestellt werden, weil da denkt man sich natürlich als natürlich der gerechte und der rechtshörige Bürger, Moment, ich bezahle hier so viel Geld, das wird immer teurer und die fahren einfach so ohne und das lohnt sich für sie und die müssen gar keine Strafe fürchten. Das ist ja völlig ungerecht. Warum soll ich da überhaupt noch Tickets bezahlen, wenn es so eine Zweiklassen-Verurteilungsgesellschaft gibt?
Das ist die richtige Frage. Warum soll ich überhaupt noch Tickets bezahlen?
Aber auch in den Städten, die nicht mehr strafrechtlich verfolgen, gibt es ja dieses erhöhte Beförderungsentgelt weiterhin, was greifen würde, wenn man erwischt wird. Ich glaube, am Ende muss man eben sagen, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Kostenpunkt zuerst. Wir haben beim Freiheitsfonds auch immer so eine etwas plakative Rechnung. Und da sagen wir eben, wir haben jetzt 959.000 Euro insgesamt investiert tatsächlich, die wir die wir ausgegeben haben, um Menschen aus dem Gefängnis freizukaufen. Und nach dieser Rechnung, wonach ein Hafttag ungefähr 200 Euro kostet, haben wir dadurch aber dem Staat über 15 Millionen gespart tatsächlich. Also das ist so das, wie wir das immer rechnen.
Da kommt die Gemeinnützigkeit her.
Genau, es ist alles, ja, bringen Geld eigentlich. Und ich glaube, diese Gerechtigkeitsfrage, also letztlich, manche Menschen können es sich so nicht leisten und die können es sich nicht leisten, unabhängig davon, ob es eine Straftat ist oder nicht. Und die werden es sich auch, nachdem sie erwischt worden sind, weiterhin nicht leisten können. Und das ist dann so ein bisschen eine Frage, wie geht man einfach damit um? Und wir sagen eben, der Weg, wie es jetzt ist, ist absolut falsch. Und ich sehe es so, wie du schon vermutet hast, Markus. Ich denke eigentlich, kostenfreier ÖPNV wäre das, was richtig wäre. Mindestens aber könnte man das Geld ja investieren, um nochmal irgendwie Sozialtickets zu verbessern, die, ja, also einfach um den öffentlichen Nahverkehr einfach für alle Personen besser nutzbar zu machen.
Das heißt, das Kampagnenziel hinter Freiheitsfonds ist Abschaffung des 265a oder gibt es noch Zwischenschritte?
Nö, es ist die Abschaffung. Also wir hätten, wie gesagt, ich sehe alle Kritikpunkte an der Herabstufung als Ordnungswidrigkeit. Nichtsdestotrotz hätten wir das schon als ersten Schritt in die richtige Richtung gewertet, sofern das jetzt gekommen wäre. Aber nee, unser Ziel ist die Abschaffung von 265a, ja.
Darf ich fragen,
also dieser Variante.
Ob die Mitwirkung oder die Begeisterung für euer Vorhaben, kam es aus allen Parteien oder war es nur die Ampel oder nur bestimmte Parteien? Das heißt, habt ihr noch Hoffnung für die nächste Legislaturperiode, wenn zum Beispiel ein Friedrich Merz an der Macht ist?
Alle sagen das immer so, als wäre das schon gesetzt.
Hoffnung soll man ja eh nie aufgeben. Also mindestens bei dieser Umfrage, die da von Infratest DIMAP mal durchgeführt wurde, die hat gezeigt, dass eigentlich auch Anhänger in aller Parteien tatsächlich dafür wären, das Ding abzuschaffen.
Aber gut, das ist ja auch ein Schwangerschaftsabbruch.
Wir bleiben dran. Ich bin gerade also wahnsinnig. Die Hoffnung gehen mir eh nicht auf und es ist so sinnvoll einfach, ne? Und aus wirklich ja verschiedenen Gesichtspunkten. Also vor allem für mich persönlich reicht das eigentlich schon, weil es einfach nicht strafwürdig ist und eben die Personen, die ohnehin es sehr schwer haben, einfach wahnsinnig benachteiligt. Also allein das wäre meiner Meinung nach Grund genug, das Ding abzuschaffen. Aber dazu eben diese ganzen Kosten- und Effizienzfragen und wie viel allein Gerichte auch damit befasst sind und Staatsanwaltschaften. Das ist ja ein absolutes Massendelikt. Also ja, auch diese ganzen Punkte sprechen eben dafür, das abzuschaffen. Deswegen, ich glaube, irgendwann wird es schon abgeschafft werden. Vielleicht, wir bemühen uns noch oder irgendwie vielleicht auch einen Antrag aus den Fraktionen zu bekommen. Aber ansonsten bleiben wir nächste Legislatur dran. Mal gucken. Ja.
Also ich will eine Sache nochmal explizit sagen, die jetzt die ganze Zeit so mitschwang. Das ist nämlich sozusagen, ne, im Grunde genommen kann man das ja lesen, als die Verkehrsbetriebe sagen, uns entgeht hier Fahrtgeld. Und das ist aber sozusagen die zu offensichtliche Rechnung, sondern man muss, oder die Idee ist, gesamtgesellschaftlich zu gucken, was kostet das uns als Gesellschaft? Frage 1 und Frage 2, wollen wir Menschen vom öffentlichen Leben, Nahverkehr ermöglicht öffentliches Leben, ausschließen, weil sie sich nicht leisten können, ein Ticket zu kaufen? Das sind zudem die großen Fragen, die dahinter stehen. Die, finde ich, die Frage, entgeht den Verkehrsbetrieben da Geld?
Also ich hoffe, dass es vorangeht, aber ich glaube nicht daran, weil je konservativer eine Regierung, desto wichtiger ist, dir mit Macht zu arbeiten. Und Macht kannst du super ausbauen, indem du wirklich Kleinigkeiten strafbar machst, weil dann begehen ja viele Leute solche Straftaten, die dir nicht entgehen können. Und die kannst du dann wieder gut kontrollieren. Deswegen denke ich nicht, dass in die Richtung gehen wird.
Andererseits musst du überlegen, unter welcher Regierung zum Beispiel die Ehe für alle gekommen ist oder der Atomausstieg.
Das stimmt. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Genau, also,
ne? Aber das war noch eine Regierung, die, glaube ich, progressiver war als diejenige, die sich jetzt anschickt, an die Macht zu treten. Aber wir gleiten jetzt, glaube ich, ab, oder? Oder sind wir schon so weit,
genau, dass vielen
wir
Dank.
Im Kaffeesatz lesen können?
Vielen Dank, Hanna, für die Erklärung dessen, was Fahren ohne Fahrschein eigentlich ist und was man dagegen tun kann, konkret im Kleinen und strategisch im Großen. Das war sehr vergnüglich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei uns zu sein.
Danke euch.
So, freiheitsfonds.de, ne? Freiheitsfonds.de.
Genau, also mit S hinten dran.
Genau, ja. Wir verlinken es eh in den Shownotes. Falls ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, irgendwie schenkt doch eine Spende vielleicht an. Das machen wir normalerweise nicht, aber weil jetzt die besinnliche Jahreszeit ist, warum nicht?
So, aber natürlich.
Genau, vielen lieben Dank. Achso, betreibt ihr Social Media auch?
Ja, haben wir auch.
Gut, verlinken wir auch in den Shownotes.
Aber selbstverständlich.
Genau, und Thomas, wir hören uns dieses Jahr vielleicht noch einmal wieder.
Ja, wir hören uns vielleicht wieder. Darf ich noch etwas hinterlassen? Einen kleinen Hinweis an die Kommentatoren, die in solchen Fällen immer wieder kommen. Die Rede ist jetzt für euch. Es tut mir leid, dass ihr ein Problem damit habt, dass ein Wort, das in eurem Kopf feststeckt, wie Schwarzfahren hier ersetzt worden ist. Wahrscheinlich habt ihr auch schon zum Thema Gendern bei uns kommentiert. Und meine Antwort lautet wie immer, Worte sind Platzhalter für Gedanken. Falls es euch schwerfällt, einzelne Worte auszutauschen, habe ich ein absolutes Verständnis. Aber es ist immer noch kein Grund, die Kommentarspalten vollzuschreiben. Es geht vielen Menschen so. Ich vertue mich auch, aber ich versuche etwas inklusiver zu sein. Versucht es auch. Es ist bald Weihnachten. Es ist ein schönes Gefühl, wenn es dann klappt. Dankeschön.
Was Thomas sagt. Apropos Weihnachten, vielleicht legen wir neu auf eine fröhliche juristische Weihnachtsrunde. Das ist noch ein bisschen in Planung, aber vielleicht hören wir uns noch dieses Jahr. Ansonsten hören wir uns nächstes wieder. Mal gucken, was da noch so kommt. Beobachtet einfach weiter dieses Podcast-Feed.
Wie bei allen Dingen, wir geben uns Mühe.
Wir geben uns Mühe. Wir bleiben dran. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.
Und jetzt noch mal klatschen.